Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, präsentiert von Paramount Plus, eurem Streamingdienst für neue Serien, Blockbuster und exklusive Originals. Ja, und ich habe den Björn bei mir. Hallo Björn.
Hallo.
Und wir haben eine besondere Ausgabe mal wieder, denn es ist Zeit für Deutsches Kino ist doch geil, für unseren Juli-Beitrag. Und das ist in diesem Monat Verbrannte Erde von Thomas Aslan. Und bevor wir darüber sprechen, würde ich sagen, Björn, du erzählst uns mal, worum es geht.
Ja, genau. Wir haben so einen richtig schönen Thriller für euch mal. Im Mittelpunkt steht der Profikriminelle Drojan, großartig gespielt von Michel Matisewicz, der gerade mal wieder einen kleinen Coup gelandet hat, hat ein paar teure Uhren erbeutet, aber die lassen sich nicht so einfach verticken. Der Erste zieht ihn übers, versucht ihn übers Ohr zu ziehen, dann sein, sag ich mal, Notfallkontakt kann nicht sonderlich viel dafür zahlen, so braucht er weiter Geld und da geht er in seiner Not zurück nach Berlin, wo er schon sehr, sehr lange nicht mehr war und wo sich viel verändert hat und auch die alten Kontakte nicht mehr sind. Aber er bekommt dann die Möglichkeit, bei einem Coup mitzumachen, dem Diebstahl eines wertvollen Gemäldes von Caspar David Friedrich mit einer kleinen Crew aus drei weiteren Leuten, darunter auch die Fluchtwagenfahrerin Diana, die eine ähnliche professionelle Herangehensweise an ihren Job hat wie er, was ihm natürlich sehr gut gefällt. Und dann erweist sich aber wieder, der minutiös geplante Coup ist erst der Anfang, denn der Auftraggeber will das Quartett übers Ohr hauen und schickt dafür ihn Viktor auf die Fersen, gespielt von Alexander Fehling, der dafür sorgen soll, dass das Gemälde in seinen Besitz kommt, ohne dass diese vier Menschen einen Cent Geld dafür bekommen. Und so muss Trojan mal wieder durch die Straßen von Berlin versuchen, das Gemälde noch zu Geld zu machen und sein Leben zu retten.
Ja, ist richtig. Wie du schon gesagt hast, ein sehr klassischer Thriller. Und ich glaube, wir sind uns beide da auch recht ähnlich. Wir haben ja, glaube ich, auch eine große Vorliebe für das 70er-Jahre-Thriller heißt Gangsterkino. Und ich glaube, das würde ich erstmal vorwegnehmen jetzt, wenn ihr Regisseure wie Jean-Pierre Melville mögt, wenn ihr Filme wie Vier im Roten Kreis oder Angst über der Stadt mit Jean-Paul Belmondo mögt oder aber auch Drive, um mal nicht so sehr in die 70er zu gehen, sondern ein bisschen näher zu bleiben, von Nicholas Winding Refn. Ich glaube, dann ist das ein Film, den ihr euch im Kino ansehen solltet, oder Björn?
Ja, auf jeden Fall, weil es ist, eine Sache hat er natürlich gemeinsam mit diesen Vorbildern sehr, ist, dass das alles extrem präzise inszeniert ist und gerade dadurch an Spannung gewinnt. Da ist jetzt keine Szene, die unnötig ist und vor allem, was ja viel zu viel meiner Meinung nach im modernen Kino ist, sind irgendwelche Erklärszenen, wo Leute einfach nur den Plot ausbuchstabieren oder Gefühle offenlegen und erklären. Das gibt es hier alles nicht, sondern ist alles in den Bewegungen, in der Dynamik drin. Es wird phasenweise auch lange Zeit kein Wort gesprochen oder nur das Nötigste gesprochen und man versteht trotzdem jederzeit, was halt vor sich geht und was diese Personen warum machen und was dahinter steckt und lernt unglaublich viel über diese Figuren, ohne dass sie sagen müssen, ich mache das, weil. Das fasziniert mich, also allgemein, wie sehr halt, weil das ist auch das Medium Film, der lebt halt nur mal von den Bildern und wie sehr hier einfach über die Bilder erzählt wird und gleichzeitig aber wie sau spannend auch dieser Film ist und wie mitreißend der es ist. Du hast Drive angesprochen, wir haben diese Fluchtwagenfahrerin Diana, die, das habe ich für eine Inhaltsangabe noch vergessen, von Marie Leuenberger gespielt wird, die ist ganz, ganz großartig auch in diesem Film. Und da haben diese Autofahrszenen haben halt eine ganz besondere Rassanz. Das hat mich halt wirklich gefesselt und begeistert.
Ja. Für mich war das auch mal wieder so eine Ausnahmeerscheinung, dieser Film, weil heutzutage hat man es ja dann doch ein bisschen öfter, dass, wenn es um Gefühle geht, dann dürfen die Figuren auch nochmal erklären, was sie fühlen. Und hier ist es wirklich, wie du schon gesagt hast, die Figuren erklären sich über ihr Tun, über die Bewegung und über Blicke, sehr subtil, sehr reduziert. Aber wenn man sich darauf einlässt, erfährt man viel über diese Figuren, auch zwischen den Zeilen. Und ja, das hat mich wahnsinnig gefesselt. Auch allgemein die gesamte präzise Inszenierung, dieses auf den Punkt, dieses wenig Schnörkellose. Jedes Bild sitzt, die Kamera steht nie falsch. Es hat eine unglaublich dichte Atmosphäre, die extrem mitreißend ist. Ich war begeistert.
Ich würde fast immer formulieren, die Kamera steht immer richtig, weil die falsch, das würde ich, genau, das ist so ein bisschen Mindestanforderung, aber sie steht halt immer richtig und sehr gut überlegt. Also es gibt da auch, es wird sehr viel gespielt auch mit, es gibt halt so Art Duelle zwischen im Trojan und dem Viktor, wo Viktor immer in so einer erhöhten Position ist und sie miteinander telefonieren und sich beobachten oder auch mal nur meinen, dass der andere vielleicht da ist und einen beobachtet, und das ist halt dann auch faszinierend über diese Bilder, über diesen Kontrast, über diese Hoch und Runter erzählt. Genauso ist dieser Film halt sehr, sehr, und da können wir vielleicht auch ein bisschen zu Thomas Aslan kurz überleiten, natürlich ein Film über die Stadt Berlin und ist auch der zweite Trojan-Genre-Film von Thomas Aslan. Er hat 2010 schon Im Schatten gemacht, der quasi der Vorgänger ist. Man muss den nicht unbedingt gesehen haben, um Verbrannte Erde zu mögen. Verbrannte Erde funktioniert völlig für sich alleine, ist ein eigenständiger Film. Aber man, wenn man halt Im Schatten gesehen hat, dann kennt man die Figur Trojan schon. Und Thomas Aslan gehört auch zu diesen Regisseuren, den man in das Label so ein bisschen Berliner Schule verpasst hat, die ja sich alle ähneln mit ihren sehr präzisen Erzählungen und nicht unbedingt zu vielen Worten. Also Christian Petzold ist da natürlich sehr bekannt, der, glaube ich, auch, ich mich recht erinnere, gemeinsam mit ihm Film gelernt hat, also an der Uni, Film-Uni war hier in Berlin. Genau, und Thomas Aslan hat halt bekannt geworden, so ein bisschen mit seiner Berlin-Trilogie. Das war von den Ende der 90er bis Anfang der 2000er drei Filme. Darunter auch mit Dealer, schon auch Film mit schon Genre-Elementen, die halt sehr, sehr über Berlin gespielt haben. Jetzt hat er nach Im Schatten, der von 2010 ist, ist er so ein bisschen weggegangen aus Berlin. Hat einen Western auch gedreht, einen richtigen, mit Gold auch sehr stark. Ist ein bisschen untergegangen, mein Eindruck in der Wahrnehmung, obwohl es ein sehr starker Western ist. Wo ja auch Themen, die er in seinen früheren Filmen, da ging es halt in der Berlin-Trilogie, ging es auch sehr stark auch um Immigrationsgeschichten. Und das hat er da ein bisschen umgedreht, weil es da Deutsche sind, die auswandern in den Wilden Westen. Und dann hat er mit Helle Nächte, der hat ein paar Berlin-Szenen, aber ist im Wesentlichen auch ein Road-Movie, auch einen wirklich sehr schönen und faszinierenden Vater-Sohn-Film gedreht. Das war auch schon 2017 und jetzt ist er halt quasi wie Trojan nach 14 Jahren nach Berlin zurückkommt, kehrt er auch nach Berlin zurück und filmt halt plötzlich ein anderes Berlin. Und ich glaube, das hat dich ja auch begeistert, was für ein Berlin man hier sieht.
Ja, ja, es ist ja vor allem dieses Berlin, was sich nicht über den Alexanderplatz und über den Reichstag und was weiß ich nicht alles entschlüsselt, sondern es ist so ein hässliches, verkommenes Hinterhof Berlin, was mich auch grundsätzlich an dieser Stadt ja auch sehr fasziniert, wenn man mal in eine Seitenstraße einbiegt, was man dann für ein Bild auch von Berlin bekommen kann. Und ja, Thomas Aslan ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn Thomas Aslan war ja auch bei uns zu Gast, wie ihr gleich hören könnt. Wir haben ein doch recht ausführliches Interview mit ihm über Verbrannte Erde geführt, wo auch nochmal auf die Punkte eingegangen wird, ob man Im Schatten gesehen haben muss. Nein, muss man nicht, aber wir sprechen trotzdem drüber, wie die Locations gescoutet wurden. Also wie hat sich Thomas Aslan dazu entschieden, diese Schauplätze zu wählen, und allgemein, wie der Film so entschlüsselt werden kann und wie er das so sieht, wie wir das gesehen haben. Und ich glaube, dass es sehr interessant ist. Auch am besten, wenn man den Film gesehen hat, oder?
Ja, also ich finde, wir sind, das ist, glaube ich, ein sehr gut, was man kann das beides hören. Also wir spoilern jetzt auch nicht so viel. Es ist bei diesem Film auch, finde ich, da gibt es wenig, den kann man auch wirklich ein zweites Mal, drittes Mal immer noch genauso gut oder sogar noch besser, weil man noch so viel mehr auf Details achten kann, genießen. Also ich finde, man kann das schön vorher hören, sich den Film anschauen, dann nachher nochmal hören.
Genau,
das ist glaube ich, die optimalste Kombination, weil man dann nochmal vielleicht auch einen zweiten Blick auf bestimmte Dinge kommt und dann will man sich vielleicht den Film sogar danach nochmal ein zweites Mal anschauen. Also ich werde mir jetzt zum Beispiel definitiv dann nochmal anschauen,
ja,
mit
auch
ein paar der Sachen, die er jetzt noch dazu erklärt hat, und auch nochmal auf so ein bisschen weitere Elemente achten.
Genau. Ja. Der Film startet am 18. Juli in den deutschen Kinos und wir können euch nur empfehlen, da reinzugehen, und ich würde sagen, Björn, wenn du nichts mehr hast, würde ich den Leuten einfach viel Spaß bei unserem Interview wünschen, oder?
Dann genau, viel Spaß beim Interview.
Ja, hallo Thomas, herzlich willkommen im Leinwandliebe-Podcast. Wir sprechen heute über Verbrannte Erde mit dir, und ich weiß, dass Björn die erste Frage direkt stellen möchte.
Ja, ich hatte lustigerweise vor einer kurzen Zeit ein Interview mit deinem Kollegen Chris Kraus, der ja dieses Jahr auch einen Film gemacht hat mit 15 Jahren, wo er einen alten Film fortgesetzt hat, eine Figur zurückgeholt hat. Und der hat mir erzählt, dass Finanzierung war gerade deswegen besonders schwer, weil im Arthouse-Bereich so eine gewisse Skepsis gibt, Figuren zurückzuholen, nochmal was mit derselben Figur zu erzählen. Hattest du diese Erfahrung auch gemacht? Weil sonst denken wir eigentlich, Fortsetzung ist eher einfach. Die Leute wissen ja schon mal, was sie bekommen.
Ja, nee, nicht ganz, weil die Finanzierung von Im Schatten, dem Vorgängerfilm, die war noch schwieriger. Also da hatten wir so ein Mini-Etat bei 500.000. Also das hätten wir jetzt heute gar nicht mehr drehen können mit den Mindestlohnauflagen und so weiter. Ja, so. Und insofern ist das eigentlich ein bisschen besser gelaufen als, also die Finanzierung, also als bei Im Schatten. Also es war eher leichter als schwerer in dem Fall. Das ist nicht immer so, aber so war es.
Gab es also auch keine Skepsis jetzt, dass man gesagt hat im Arthouse-Bereich, Sequel, das ist doch Mainstream. Das
nee, also ja, so eine gewisse Mainstream-Anbindung gibt es ja ohnehin schon durch das Genre, aber nee, das war eigentlich kein Thema, zum Glück.
Bei Deutsches Kino ist doch geil. Podcast ist es Tradition, dass die zweite Frage sich darum dreht, wie teuer der Film gewesen ist. Magst du uns das auch sagen?
Ja, klar, das ist ja auch nichts Geheimnisvolles. Wir hatten, den so auf 2 Millionen kalkuliert. Das ist ja eigentlich auch so ein normaler Etat für einen Spielfilm. Ja, also ist dann schon knapp normalerweise, wenn man alle Leute vernünftig bezahlt und auch genug Drehtage hat. Mussten wir dann so ein bisschen ein paar Kompromisse machen. Wir hatten dann letzten Endes 1,4 Millionen. Und das hieß aber auch, dass wir das Drehbuch nochmal ein bisschen anpassen mussten. Mhm. Oder ich.
Und was hat dich gereizt, diese Figur Troja nach jetzt 14 Jahren im Schatten war von 2010 zurückzubringen?
Ja, das also mich hat interessiert, dass Trojan ist ja jetzt eher eine Figur, die sich auch gar nicht so groß ändern sollte. Also jetzt in dem neuen Teil, älter geworden natürlich. Und er trifft aber auf den Kontext, also die Stadt Berlin oder im 2022 haben wir gedreht, die das sehr wohl getan hat. Ja, und das in entsprechende Probleme bedeutet für ihn, ja, also er ist ja analoge Jobs gewohnt eigentlich, also Bargeld, Schmuck und so weiter, ja, also und dieses Feld engt sich ja immer ein durch umfassende Digitalisierung und deswegen muss er in dem neuen Film auch jemand dabei sein, der doch ein Computerkenner ist, ja, wird Trojan sehr skeptisch betrachtet, also eher das ist eher dieses Aufeinanderprallen von veränderter Umwelt und fast gleichgebliebenem Charakter, der mich da interessiert hat.
Ja, ich finde spannend, dass dieser Trojan ändert sich zwar nicht. Durch die 2 Filme habe ich aber das Gefühl, ich kenne den jetzt schon richtig gut. Und er hat sich aber auch ein bisschen verändert. Er ist vielleicht noch so ein bisschen ausgebrannter geworden. Also so Berlin ist ja jetzt auch so ein bisschen letzte Chance, dahin zu kehren. Er geht ja jetzt dann nicht so gerne vielleicht zurück, hat man ja das Gefühl. Und er ist aber auch nochmal, finde ich, distanzierter und professionalisierter geworden. Im Schatten erlaubt er sich ja noch so ein bisschen amoröses Zwischenspiel mit der Anwältin und es gibt ja auch vielleicht sogar mal kurz die Andeutung, dass es da eine gemeinsame Zukunft geben könnte, wenn ihr diesmal ja ganz knapp, der letzte Satz des Films macht das ja auch so ein bisschen deutlich, ich bin Profi, da gar nichts mehr zulässt.
Ja, das stimmt. Also also 14 Jahre machen natürlich auch was mit einem und auch mit so einer Figur, die so versucht, so ein selbstbestimmtes Leben zu leben, aber eben auch dadurch sehr viel allein ist. Der hat ja gar keinen festen Wohnsitz, zieht dann von Stadt zu Stadt, je nachdem, wie die Joblage ist eben. Ja, das sollte schon eine Rolle spielen, sag mal, dass das eben auch natürlich an Kräften zehrt, so eine Art Existenz, ja, und aus Berlin musste er ja im Schatten musste er ja fliehen, nachdem da der Coup schiefgelaufen ist, und hatte eigentlich auch nicht mehr vor, wie du schon gesagt hast, in die Stadt zurückzukommen. Und ein Terrain für ihn, verbrannte Erde eben, ja. Und seine Lage zwingt ihn aber trotzdem dazu, da jetzt nochmal hinzugehen. Und das ist natürlich auch so ein Hinweis darauf, dass diese Spielräume für ihn immer enger werden.
Und ich finde das spannend, also du hattest ja gerade schon über die veränderte Stadt auch geredet, wie du auch Berlin inszenierst jetzt, auch gerade die allererste Fahrt, wenn Trojan zurückkommt nach Berlin und man fährt eigentlich nur in so verrammelten Läden vorbei, die auch, also es sieht alles sehr trist und trostlos aus. Also war das auch so ein bewusst, auch sage ich mal, ein hässliches oder trauriges Berlin da zu zeigen? Also es wiederholt sich ja auch in den weiteren Schauplätzen ein bisschen.
Ja, die Stadt hat sich ja auch drastisch verändert in den letzten Jahren, also in den letzten 10 Jahren besonders, und ist also wesentlich abweisender und unwirtlicher geworden, also zumindest für größere Teile der Bevölkerung eben, ja, die sich hier Existenz kaum noch leisten können, ja, zumindest so in den innerstädtischen Bereichen noch. Und dafür haben wir versucht, das wollte ich jetzt nicht so soziologisch angehen, ja, oder didaktisch, sondern haben versucht, da so durch die Wahl der Schauplätze so eine Atmosphäre dafür zu schaffen. Ja. Und da wollte ich dann aber auch schon Orte auslassen, die man jetzt zu oft schon gesehen hat, und wollte auch nochmal mich selber in dem Sinne herausfordern, dass ich auch, ich hatte für mich selber auch nochmal Lust, so neue Orte zu finden, die ich jetzt noch nicht gefunden hatte in Berlin.
Was mich da interessiert ist, wie kommt man auf diese Orte? Wie läuft so ein Location Scouting ab?
Ja, ich bin dann erstmal ziemlich viel alleine unterwegs, eigentlich beim Schreiben schon, weil das hilft mir auch beim Schreiben, dass ich so ein paar konkrete Orte vor Augen habe und auch so ein bisschen mir dann auch so Wege zusammenbauen kann, ne? Welchem Ort bewegt er sich wohin, ja? Also das brauche ich so fürs Schreiben eigentlich auch, ja? Und ich mache da auch schon so viele Fotos in der Phase, und dann, wenn es dann konkreter wird, also das Drehbuch dann halbwegs steht, dann gehen wir natürlich dann nochmal in so einem kleinen Team los, also mit Kameramann Reinhold Vorschneider in dem Fall und Szenenbildnerin Reine Plaschke. Klar, da werfen wir dann nochmal einen neuen Blick drauf, die Orte, die ich so gefunden habe, und da gibt's natürlich dann nochmal so eine logistische Überprüfung auch, ist das wirklich zum Drehen auch geeignet oder finden wir vielleicht noch was Besseres sowieso, ja, und dann dann kommt dann schon nochmal einiges dazu, so, das ist dann so, entsteht dann so Schritt für Schritt.
Mhm. Hattest du da von Anfang an schon im Sinn, dass man auf jeden Fall den Amazon Tower im Hintergrund irgendwo sehen muss?
Nee, hatte ich nicht, aber das musste ja so ein bisschen von dieser Szene ausgehen, wo es diesen Crash gibt dann eben, ja, und das war eben relativ schwierig zu finden, weil wir ja jetzt auch nicht den ganzen Stadtteil absperren konnten, ja, und da war es zumindest, also hinter der Warschauer Brücke in diesem Rudolf-Kiez, war das zumindest teilweise möglich, weil das eben auch zu größten Teilen nicht Wohn-, sondern Büroareale sind, die, da haben wir dann nachts in niemanden so wirklich gestört, und davon ausgehend haben wir dann sozusagen nochmal den Folgeort gesucht, wo es dann zu diesem kleinen Showdown dann kommt eben. Und da hätte es natürlich auch da andere Möglichkeiten gegeben, aber das war natürlich jetzt auch nochmal eine Gelegenheit, da jetzt nochmal so, ja, das neue Berlin in Anführungszeichen zu zeigen dann, ja.
Du sagst gerade, ihr konntet nicht groß absperren und so, und ihr habt aber schon, wie auch beim Schatten, viel dann halt natürlich, sag ich mal, im laufenden Verkehr und hier sogar in beiden Filmen ja auch wortwörtlich gedreht. Und da finde ich gerade die, ich sag's mal, Weiterentwicklung der Autofahrszenen. Im ersten Film hat man sehr viel so Observierungen gehabt, wo es also dann eher darum ging, sich unauffällig durch den Verkehr zu bewegen. Diesmal haben wir ja auch deutlich rasantere Autofahrszenen. Wie schwierig war das dann umzusetzen? Gerade, also die sind phänomenal gefilmt, muss ich dazu sagen, und geben dem Film so eine ganz besondere Dynamik auch und Rasanz.
Das war eben so eine Mischung. Also teilweise sind das ja auch so taktische Fahrten, ja, die zum Beispiel diese erste Fluchtfahrt von der Diana, die ist jetzt auch nicht unbedingt so eine Hochgeschwindigkeitsfahrt. Sie versucht die ja sozusagen durch so Stadtkenntnis und taktische Manöver, indem sie ständig abbiegt, kleine Straßen nutzt und abzuschütteln dann eben. Ja. Und ja, da haben wir insbesondere wahnsinnig viel gedreht. Ja. Also gibt es natürlich dann auch, weil wir so großräumig gar nicht absperren konnten, hin und her, neu angesetzt, nochmal gefahren. Also es war dann wirklich irrsinnig viel Material gedreht und oder mussten das dann auch. Und dann haben wir uns dann schon so Parts raussuchen müssen. Also die waren dann schon auch, die jetzt im Film sind, die waren dann auch weitestgehend vorgesehen dann eben, aber das war recht mühselig. Und bei dem, also bis es dann so eine Form hatte, die man auch benutzen konnte. Und ja, gegen Ende, da gibt's dann, wie du sagst, dann auch so ein paar schnellere Sachen. Diese Straßen mussten wir allerdings dann absperren. Mhm. Und das waren dann teilweise auch, obwohl sie sich wirklich extrem gut vorbereitet hat, hier Marie Leuenberger und das auch sehr gut gemacht hat. Das muss man einfach machen, um die der Sicherheit der Schauspielerin wegen eben, also dann zumindest wenn es so von außen zu sehen ist, das waren dann Stuntleute auch, die dann gefahren sind.
Aber ich finde gerade auch die Fahrten davor haben trotzdem auch eine ganz Interessanz, auch durch die Kamera, wie ihr es gefilmt habt. Also beim Schatten ist sehr, sehr viel auf den Fahrer, also ist sehr, sehr viel ja. Close-up von Trojan oder ich weiß gerade nicht mehr, wie der Polizist hieß. Mhm. Und hier sieht man viel, viel mehr auch die Straße und die Umgebung. Also was habt ihr da verändert? Was war da die Idee dahinter, das so zu filmen auch?
Ja, das stimmt. Also sie spielen ja auch hauptsächlich nachts diese Szenen, was dann auch nochmal so eine andere Atmosphäre schafft dann eben. Ja. Und das stimmt. Also wir haben auch mehr hinten und vorne raus gefilmt, um auch so einen Sog herzustellen eben. Ja. Also bei was Verfolgung oder Flucht anbelangt. Das ist richtig, ja.
Du hattest gerade ja schon den Polizisten erwähnt, Björn. Mhm. Warum habt ihr bei warum hast du bei Verbrannte Erde auf die Perspektive des Polizisten verzichtet?
Ja, ich hatte das ja auch schon im Schatten gemacht. Da gab es schon so eine eben die Perspektive eines korrupten Polizisten, der da so sein eigenes Spiel gespielt hat. Das wollte ich jetzt auch nicht nochmal wiederholen und jetzt so ein normales moralisch integres Ermittlerteam hat mich jetzt da jetzt auch überhaupt nicht interessiert. Das wäre jetzt so ein Handlungsstrang gewesen, der viel zu weit weggegangen wäre von der Hauptfigur. Ja, und abgesehen davon ist das auch meiner Meinung nach ein bisschen überrepräsentiert, ja, durchs deutsche Fernsehen eben ja die ermittelnden Kommissare, Kommissarinnen, da wollte ich einfach drauf verzichten. Es gibt ja dann noch die Anwältin zum Beispiel, die ja offiziell auf der Seite des Rechts steht und dann aber doch auch so ein eigenes Spiel spielt, wie man dann so einen Verlauf erfährt. Ja.
Die Figuren sind sowieso sehr spannend. Ich würde gerne nochmal da auch zurückkehren zu Diana von Marie Leuenberger, ganz großartig gespielt. Und auch, was du schon gesagt hast, ihre Art zu fahren. Das ist nicht unbedingt einfach volle Pulle weg, sondern sehr taktisch und so. Mich hat das ein bisschen an Nicolas Winding Refns Drive erinnert und dessen Hauptfigur wiederum sehr viele Parallelen, finde ich, zu Trojan hat, auch mit dieser Professionalisierung und ich arbeite nur mit Profis und schau genau, auf wen ich arbeite, keine Süchtigen und sowas. Ist das ein Vorbild gewesen oder hattest du im Genre Vorbilder, Filme, die dich beeinflusst haben bei deinen beiden Werken da jetzt?
Ja, beeinflusst, weiß man nicht so genau, aber wir haben uns natürlich viele Filme nochmal angeguckt, natürlich, also jetzt auch so Heistfilme natürlich, wo es um Raub geht, Vorbereitung, Durchführung, der Nachlauf, ja, so. Auch ältere Sachen, Riffifi von dem Jules Dassin eben, wo es so eine über halbstündige Einbruchsequenz gibt. Le Cercle Rouge von Jean-Pierre Melville. Drive haben wir uns auch angeguckt, auch im Hinblick auf die Fahraufnahmen. Ja, also es gibt ja schon so begrenzte Optionen, was man so im Auto machen kann. Und das dekliniert er ja schon ziemlich gut durch, finde ich. Das haben wir uns dann schon auch genauer angeguckt. Da gibt es eine ganze Reihe von Filmen, klar.
Und war es dir wichtig, auch mit der Diana so nochmal einen Kontrast zu Trojan zu schaffen, weil sie ja auch zwar Profi durch und durch ist, aber trotzdem ist, sag ich mal, besser versteht, als eher da zwei Leben in sich zu vereinen. Also sie hat halt noch diese private Seite und ist nicht so völlig abgekapselt von allem anderen wie er.
Ja, kann man so sagen, Kontrast, das stimmt. Auf der anderen Seite sind sie eben, gibt's auch eine Ebene zwischen den beiden, die dann wieder ähnlich ist, ja, weil sie eben beide sehr professionell sind und auch kühl genug bleiben, ja, das ist auch der Grund, warum sie am Ende mehr oder weniger die einzigen sind, die so davonkommen, ja, also weil sie einfach professioneller sind als die anderen. Das stellt dann wiederum so eine Ebene her zwischen den beiden auch, ja, die theoretisch auch zu was führen könnte, aber das ist eben für Trojans Mindset nicht möglich in der Phase.
Ja, und wir haben dann noch eine dritte, finde ich, sehr, sehr faszinierende Figur. Also wir haben sehr, sehr viele faszinierende Figuren, so ein bisschen heraussticht natürlich Viktor. Erstmal, wie bist du auf Alexander Fehling als Schauspieler dafür gekommen? Weil Alexander Fehling ist so ein bisschen bei mir auch eher mehr als so ein, sag ich mal, freundliches Gemüt abgespeichert. Und das ist ja Viktor ganz und gar nicht.
Nee, das ist natürlich das Gegenteil. Aber ich kenne ja auch so einige Sachen, die er gemacht hat und finde ihn eigentlich auch in den Filmen, die mir jetzt auch nicht alle so im Einzelfall gefallen haben, aber eigentlich doch immer ziemlich gut. Ja, also er ist so ziemlich präsent so als Schauspieler, finde ich. Und das war schon mal so ein Hauptgrund. Und ich habe ihn auch schon so in unterschiedlichsten Rollen gesehen. Ich konnte mir das gut vorstellen, also auch diese ist so ein bisschen gegenbesetzt, ja, weil er ja schon auch sehr smart ist und wie du sagst, öfter auch andere Sachen spielt oder eher andere Sachen spielt und das so ein bisschen gegenzubesetzen, fand ich interessant und wollte den Anführungszeichen Bösewicht jetzt auch nicht zu optisch, zu finster daherkommen lassen, das hätte ich so ein bisschen 1:1 gefunden und so, das hat mich mehr interessiert, die Kombination.
Vor allem die beiden Figuren, Trojan und Viktor, die kommen sich ja auch charakterlich immer näher. Also ich, als Viktor das erste Mal aufgetreten ist, da dachte ich mir schon, okay, was haben wir da jetzt für ein Irren? Und irgendwann im Verlauf des Films merkt man ja auch, dass auch bei Viktor eine ganz große Professionalität hintersteckt, nur dass die vielleicht mit anderen Mitteln teilweise auch ausgeführt wird. Das fand ich eigentlich mit den interessantesten Punkten an diesem Film, diese Reibung, die dann irgendwann auch zu so einer Spiegelung von den beiden Charakteren wird.
Ja, das spitzt sich ja dann zu in so einem Telefonduell in Anführungszeichen, wo die sich so gegenseitig so belauern. Dem würde ich zustimmen. Also die sind ähnlich professionell, nur Trojan hat eben noch so einen Rest von so einem Moralkodex. Mhm. Ja, und das hat er eben nicht, der Viktor, und das macht ihn eben auch gefährlich.
Ja.
Wobei ich es auch da interessant fand, dass er auch, wenn sein Boss ihm sagt, wir bezahlen die natürlich nicht, auch erstmal trotz verdutzt reagiert. Also für ihn war das nicht selbstverständlich, sondern er dachte auch erstmal, das ist ein ganz ehrbarer Deal, sag ich mal, unter Dieben. Aber wenn du dieses Telefonduell schon ansprichst, da finde ich auch diese Parallelität dieser beiden Szenen, das ist wirklich herausragend. War das das erste Mal, wenn sie bei dieser Geldübergabe, die nicht stattfindet und Viktor dann oben in diesem Haus steht und mit ihm unten telefoniert und man dann so das Gefühl bekommt, okay, Trojan merkt, dass er beobachtet wird. Er kann es aber nicht halt ganz genau fassen und es gibt ja auch dann auf der Straße die erste Begegnung, ohne dass Trojan es sicher weiß. Und dann gibt es das zweite Telefonat, wo nur geschwiegen wird, wo dann aber wieder Viktor oben in so einem Hotel oder Apartment ist und dann raus auf den Balkon geht, was sein erster Reflex halt ist, da unten, Trojan ist jetzt irgendwo da unten und hat mich ausfindig gemacht. Und das fand ich sensationell, wie das halt diese Szene wiederholt und damit, es wird kein Wort, im wahrsten Sinne kein Wort gesprochen, weil das Telefonat ohne das Übersprechen auslaufen. Und man versteht sofort diese Sorge, die plötzlich diesen so eiskalten Viktor auch erfasst, dass da einen gibt, der ihn vielleicht wirklich gewachsen ist.
Ja, ich musste die beiden auch versuchen, irgendwie anzunähern, ohne dass sie sich schon begegnen, also physisch. Ja? Und das war eigentlich so die einzige Möglichkeit. Also der vermutet ja irgendwas, der Trojan. Ja? Und Und sie haben ja diesen Telefonkontakt nach der gescheiterten Übergabe. Und das war eben eine Möglichkeit, die nochmal so zu konfrontieren, obwohl sie sich nicht gegenseitig sehen, bevor es dann am Ende dann sich zuspitzt. Ja,
ich finde es sehr faszinierend, wie du es halt auch schaffst, immer mir so viel zu verraten, ohne dass gesprochen wird. Nur über die Bilder, also auch den Heist, finde ich in dieser Hinsicht sensationell, der ja auch mit, es wird nur das Nötigste gesprochen und man versteht auch sofort, das ist Teil von Trojans Arbeitsweise. Mhm. Der ist keiner, der jetzt reinläuft und rumbrüllt ewig, sondern der halt ganz klar präzise vorgeht. Und dann kann man halt bewundern, verfolgen wir diesen heißt minutiös macht und durchführt. Und da frage ich mich natürlich, wie minutiös habt ihr das auch bei der Planung und dann bei der Inszenierung bedacht? Also es wirkt ja so, als wäre jeder Schritt genau kalkuliert, den er da macht durch dieses Gebäude.
Ja, ja, zunächst mal war es so ein Glücksfall, dass wir diesen Ort überhaupt gefunden haben. Das ist ja das ehemalige ethnologische oder ein Teil des ehemaligen ethnologischen Museums, was jetzt gerade mehr oder weniger so aufgelöst wird, ja, und da waren ja alle Exponate schon so in Kisten verpackt, und weil die alle so nach und nach zum Humboldt-Forum gehen jetzt, und das war natürlich schon auch so ein bisschen gespenstischer Ort für ein Museum, was gar keine Funktion mehr hat im Grunde, ja, und ja, aber diese Präzision der Bewegung, das ist eigentlich was, was auch für den Schauspieler Michel Matijevic so selbstverständlich ist, für die Figur natürlich besonders wichtig auch, aber auch für ihn, also ihm muss man da gar nicht viel Anweisungen geben, sondern der, wenn so bestimmte Szenen anstehen, der probiert dann Sachen schon so für sich selber aus, ja, zum Beispiel, das sind ja jetzt so relativ kleine Sachen, die ja gar nicht spektakulär sind, wie er mit diesem Akkuschrauber die Kiste aufkriegt und so, das kann auch furchtbar stolperig aussehen, ja, so ungelenk, wenn man dann 3-4 Mal ansetzen muss und so. Und das übt er dann, während wir dann noch was anderes einrichten, übt er dann so für sich selber dann schon, ja, so und bis es dann so für ihn sitzt dann auch. Und also da, das ist so ein, in der Hinsicht auch wirklich sehr angenehmes Arbeiten mit ihm. Also der denkt da so extrem voraus dann auch, was seine Figur anbelangt, und antizipiert das eigentlich für sich selber dann immer schon. Ne?
Weil das ist lustig, gerade bei dieser Szene, also und du sagst ja, wenn da könnte man auch irgendwie, und man weiß es ja selbst, wenn man mal irgendwie was mit Akkuschrauber gemacht hat, dann rutscht man vielleicht irgendwie 3 Mal ab. Genau. Und in dem Moment würde das irgendwie voll so ein bisschen die Immersion brechen mit diesem Profi. Und man kann sich richtig vorstellen, im Moment, dass Trojan selbst auch irgendwo saß und da irgendwie 300 Mal das gemacht hat, dass das wirklich alles 100% packt, weil er weiß, es darf keine Sekunde hier verschwendet werden, sondern es geht halt.
Ja, und auch sagen wir mal, also das, ja, also gerade über diese präzisen Bewegungen kann man natürlich auch seine Professionalität, seine Skills so erzählen dann eben, ja, und aber ist natürlich auch für die Form des Films wichtig, ja, dass das eben nicht so formlos realistisch jetzt aussieht. Gerade in dieser Szene, das sieht eigentlich so relativ einfach aus, aber er muss ja dann die Kiste aufschrauben, muss dann so ein Tuch noch um das Bild wickeln, so alles in einer Bewegung, und ja, das dann in die Tasche rein, und das kann ganz fürchterlich aussehen, ja, wenn man da 4-mal nachsetzen muss und die Reißverschluss hakt oder wie auch immer, ne? Und das ist auch für die Form des Films dann wichtig, dass es da so flüssige Bewegungen gibt, die auch so eine präzise Form haben, und für die Figur natürlich auch.
Warum gerade dieses wunderschöne Bild?
Ja, ich habe das auch eher so pragmatisch betrachtet, so wie Trojan selber, ja. So, also wir hatten uns vorgenommen, ein Bild zu finden, was von einem bekannten Maler stammt, sehr wertvoll ist und nicht zu groß ist, damit man relativ einfach transportieren kann, ja. Und da war die Range dann schon so ein bisschen kleiner dann. Wir wollten ja ursprünglich mal in Essen drehen, auch den Überfall. Da war das Drehbuch noch so ein bisschen anders strukturiert. Und das gehört ja dem Volkwang Museum, und wir durften dann nach, also je durften dort nicht drehen, also die wollten nicht, dass wir da drehen und haben uns aber erlaubt, das Bild zu benutzen. Also das heißt nicht das Originalbild, mhm. sondern das wurde dann abfotografiert und patiniert, dass es aus einer Struktur hatte, der Originalrahmen wurde nachgebaut. Und aber das hatte für mich jetzt eher pragmatische Gründe, keine, das war jetzt keine Referenz. Ich bin jetzt gar nicht so ein Riesenverehrer jetzt von Caspar David Friedrich, aber das hatte primär pragmatische Gründe. Und wir wussten zum Beispiel auch nicht, als wir gedreht haben, dass es diese Riesenausstellungen dann gibt in Hamburg und Berlin. Ja, also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Es wirkt jetzt voll wie geplant, dass es zum Caspar David Friedrich Jahr ausgerechnet mit diesen großen Ausstellungen, die man dann nach oder vor dem Kinofilm noch besuchen kann, ist. Ja, weil ich hatte auch halt mir voll Gedanken gemacht, okay, dieses Bild auch mit gerade Caspar David Friedrich, der bekannt ist für seine Darstellung von Landschaften und das genau ja das ist, was in diesem Film fehlt, sage ich mal, so diese Landschaften, weil man halt diese Stadt hat, ob das irgendwie so ein Widersinn ist. Dachte mir dann, als du das jetzt erzählt hast, mit dem ist wohl klein, pragmatisch, hätte ich gedacht, so ein Vermeer wäre ja auch super gewesen, weil der sehr viel mit ja Schatten und Licht und Fenster und Räumen spielt, was wiederum sehr gut zu deinem Film gepasst hätte. Aber ja,
klar,
ist ja,
theoretisch wäre das auch was anderes denkbar gewesen, aber wir sind ursprünglich von dem Bestand vom Völkermuseum ausgegangen, also und da, ja, da kamen so 5, 6, 7 Sachen in Frage, aber die wollten uns da eben nicht drehen lassen.
Ja. Und das Bild ist ja auch nochmal ein schöner Kontrast zu diesem hässlichen Berlin.
Ja, klar, das ist ja ein also bekanntes Bild der Romantik und die fehlt ja schon in dem Film.
Ja, es sagt aber auch, finde ich, sehr viel über deinen Film und deine Art zu inszenieren, aus, dass du auch hergegangen bist und geschaut hast, was ist denn überhaupt realistisch als Bild, dass die jetzt hier auch irgendwie klauen könnten. Man hätte ja auch irgendein Bild hängen können, das in Wirklichkeit in Privatbesitz ist und gar nicht hier verfügbar ist. Und das zieht sich ja auch, zum Beispiel, wenn man nochmal auf die Autofahrten zurückkommt. Es gibt ja auch durchaus Filme, die fahren dann durch Berlin und dann werden halt 3 Shots hintereinander eingeblendet, weil die irgendwie was hermachen, wo es aber null Sinn machen würde, dass jemand diesen Weg fahren würde. Das hat man, ist bei dir ja, ist dir ja auch wichtig, dass das eine irgendwie nachvollziehbare Strecke ist, die die Leute zurücklegen.
Ja, das stimmt. Also das, das, wie gesagt, das versuche ich dann schon so beim Schreiben zu beachten, weitestgehend. Ja. Und später versuchen wir das dann nochmal zu präzisieren, also wenn es dann an die konkrete Vorbereitung geht. Aber ja, genau, das ist mir schon wichtig, dass man jetzt nicht so nach einfach sich so Orte zusammensucht, nach Schauwerten eben, sondern dass die, dass man versucht eben auch so ein so ein halbwegs kontinuierlichen Raum, der auch real existiert, eben zusammenzubauen, ja, und eben nicht dann, wie du gesagt hast, eben plötzlich in dem Viertel ist, dann dort, dann hier wieder und das eben als so ein Kontinuum behauptet, also dass da das versuche ich eher zu vermeiden, sowas.
Jetzt haben wir zwar 2 Filme sehr, sehr viel, oder beziehungsweise eigentlich sehr, sehr wenig über Trojan gelernt, aber dadurch trotzdem sehr, sehr viel, finde ich. Und jetzt habe ich gehört, das soll nicht unbedingt das Ende sein, sondern es könnte auch noch einen dritten Trojan-Film geben. Was kannst du dazu denn vielleicht schon sagen?
Ja, noch nicht so wahnsinnig viel, weil ich noch nicht so weit bin. Also also ich habe jetzt angefangen. Also einen Teil würde ich gerne auch machen. Vielleicht, also auch nicht mit so einem riesigen zeitlichen Abstand. Das sollte so ein bisschen zeitnah passieren. Und er wird auf jeden Fall nicht in Berlin spielen. Das hätte ich
das
fände ich jetzt so ein bisschen schematisch, dass er wieder nach Berlin muss. Das dritte Mal. Also,
jetzt geht's nach Potsdam.
Ja. Nicht so festgelegt, ich glaube ein bisschen weiter weg. Aber genau, also das und alles Weitere ist noch relativ in Entwicklung, ein bisschen schwer erzählbar.
Was ich aber dann interessant fände und das da vielleicht anknüpft, weil wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet und was ja auch vielleicht für die Leute da draußen, die im Schatten noch nicht gesehen haben, ganz wichtig ist, also erstmal schaut euch im Schatten an, der ist auch ganz großartig, aber man kann Verbrannte Erde ja auch super alleine schauen. Also man muss gar nicht mal wissen, dass es im Schatten gibt und der Film funktioniert. War das dir auch wichtig? Du hast ja zum Beispiel dagegen entschieden, ohne jetzt irgendwie zu viel zu im Schatten verraten zu wollen, aber es wäre ja denkbar gewesen, Figuren aus dem Schatten zurückzubringen. Es gibt da ja noch Leute.
Ja.
Hast du dich da bewusst dagegen entschieden, um diese Eigenständigkeit auch zu gewährleisten?
Ja, also unter anderem, ja, aber das, ja genau, so wie du sagst, das war schon wichtig, dass man der Fuß zwar auf dem Schatten, aber dass man den eben auch gucken kann, ohne den Vorgängerfilm gesehen zu haben, dass der eben auch für sich funktioniert. Das war auf jeden Fall wichtig. Ja. Und ja, so viele Figuren gab es da letztlich nicht, die da hätten, ja doch, zwei, drei, die da hätten zurückkommen können. Habe ich da trotzdem darauf verzichtet, weil das die Welt noch ein bisschen klein macht dann auch. Ja? Also nach diesen 14 Jahren wollte ich eigentlich eher, dass er in so einen für ihn auch völlig neuen Kontext kommt, wo es so keinerlei Vertrautheit mehr gibt, ja, oder nur noch so äußerst rudimentär, ja. Er trifft ja am Anfang noch jemanden, der ihm eine Nummer gibt, aber das war es dann auch schon, ja, so und das war eigentlich so der Hauptgrund. Ja.
Kannst du da schon sagen, ob das auch für Teil 3 die Absicht von dir ist, dass man den auch losgelöst von Teil 1 und 2 sehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das fände ich jetzt sonst auch prätentiös, also wenn man sozusagen ja, einen Film nicht verstehen kann, ohne jetzt was anderes gesehen zu haben. Also das, denn der muss schon für sich selber funktionieren.
Was mich noch interessieren würde, wäre, wie bist du auf den Hauptdarsteller Michel Maticevic zugegangen mit der Idee der Fortsetzung? Wie hat er darauf reagiert?
Ja, das habe ich ganz früh gemacht, sonst hätte ich auch gar nicht weitergeschrieben. Also das war eigentlich zwingend an ihn als Schauspieler auch gekoppelt. Ja? Also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass das diese Figur von jemand anderem gespielt hätte ich mir einfach, also hätte ich glaube ich gar keine Lust drauf gehabt. Das wäre dann auch nicht stimmig gewesen. Ja, so insofern habe ich das ziemlich früh erzählt, dass ich da hatte. Ja, das war noch nicht mal das Exposé fertig und ihm das erzählt, ob er sich das und gefragt, ob er sich das vorstellen könnte und der war also eindeutig ja in seiner Antwort, also auf jeden Fall und das war natürlich schon auch ein wichtiges Go für die Weiterarbeit, sonst hätte ich das gar nicht weiterverfolgt.
Jetzt sind wir ja hier auch, weil unsere Podcast-Reihe heißt Deutsches Kino ist doch geil, wo wir auch ein bisschen da gegen ein paar Vorurteile, die es gibt, dass deutsche Filme langweilig oder immer das Gleiche sind. Und ich finde gerade so ein Genrefilm ist da natürlich das Beste auch, um das zu zeigen. Aber so im Geist der Reihe gehört immer dazu, dass unser Gast auch ein bisschen noch so ein paar andere deutsche Filme empfiehlt, wo er vielleicht sagt den Leuten hier, um euch zu zeigen, wie gut deutsches Kino sein kann, schaut euch vielleicht das und das noch an. Hast du denn da ein paar Tipps für unsere ZuhörerInnen?
Ich muss jetzt gerade...
Müssen keine sein, die aktuellen Kinos. Viele. Es kann auch sein, die man noch schon zu Hause schauen kann.
Ja. Da gibt's natürlich einige. Also ich habe jetzt auch ein paar verpasst auf der Berlinale, weil ich da nicht so viel Zeit hatte, weil die teilweise auch parallel liefen. Hier von der Nele Wollertz, der neue Film. Eva Trobisch habe ich auch noch nicht gesehen, den neuen Film. Da gibt's schon einiges. Also Ulrich Köhler hat jetzt einen neuen Film gedreht, der ist gerade abgedreht. Christoph Hochhäuslers Genrefilm zum Beispiel, seinen ganz aktuellen, der jetzt in Locarno laufen wird. Das hab ich auch noch nicht gesehen, denn da wäre ich gespannt drauf. Also es ist, glaube ich, auch ein Heistfilm,
ja.
Soweit ich weiß. Da bin ich neugierig drauf, zum Beispiel.
Ja. Ja, und dann gehört auch noch zur festen Tradition unseres Podcasts, dass du jetzt zum Abschluss noch die Gelegenheit hast, ein paar Worte an die Leute da draußen zu richten und ihnen zu sagen, warum sie ab dem 18. Juli unbedingt ins Kino gehen sollten, um Verbrannte Erde zu schauen.
Könnte sich lohnen, kann man natürlich jetzt nicht garantieren bei jeder Einzelnen, aber würde mich auf jeden Fall freuen und wenn es da die Neugier gibt, den auch zu sehen und hoffe, dass der auch angenommen wird.
Sehr gut, dann wären wir durch, oder?
Dem können wir uns anschließen.
Ja, es ist ein hervorragender Film, auf jeden Fall unbedingt angucken und dann würde ich mich bei dir bedanken, Thomas, schön, dass du da warst.
Ich danke euch, vielen Dank.
Björn, schön, dass du da warst.
Gerne.
Und der größte Dank gilt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr wisst, wie immer, ihr könnt uns bei Spotify bewerten und Kommentare schreiben. Ihr könnt uns bei Apple Music bewerten und Kommentare schreiben und natürlich auch E-Mail schreiben an die Leinwandliebe-Mail. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.